In meinem neuen Buch versuche ich herauszuarbeiten, welche gesellschaftlichen Veränderungen die Pandemie bewirkt hat. Also ob Covid-19 polarisierend gewirkt hat oder egalisierend, weil es ist durchaus schon vorgekommen, dass eine Pandemie die Ungleichheit in der Gesellschaft verringert hat. Das war offensichtlich bei der mittelalterlichen Pest der Fall. Weil damals in ganz Europa ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, in manchen Landstrichen aber auch über die Hälfte der Bevölkerung, der Seuche zum Opfer fiel. Und das hatte wiederum zur Folge, dass die Lebensmittel, die Grundstücks- und die Immobilienpreise sanken, weil einfach wenig Menschen da waren, die Lebensmittel, die Häuser bewohnen konnten. Und auf der anderen Seite stiegen die Löhne deshalb, weil Arbeitskräfte fehlten. Und das war also eine Pandemie, die egalisierend gewirkt hat, während Covid-19, SARS-CoV-2 ist kein Ungleichheitsvirus, wie das manchmal gesagt wird, sondern dieses Virus traf auf Wirtschaftsstrukturen, auf Eigentumsverhältnisse und auf Verteilungsmechanismen, die schon für riesige Ungleichheit in Deutschland, aber auch natürlich in den anderen kapitalistischen Gesellschaften gesorgt hatte. Und diese Strukturen, die haben dafür gesorgt, dass die Pandemie dann polarisierend in dem Sinne wirkte, dass sich die Ungleichheit in vielfacher Hinsicht noch verschärft hat.
Wie weit haben denn Pandemien Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaften?
Pandemien verändern das Verhältnis von Arm und Reich, haben auch Einfluss auf die Sozialstruktur einer Gesellschaft. Und das können wir in vielfacher Hinsicht feststellen, wenn man nur daran denkt, dass die unterschiedlichen Wirtschaftszweige, also die unterschiedlichen Branchen, dass die auch so unterschiedlich getroffen worden sind, hat es nicht nur eine Vertiefung der Kluft zwischen Arm und Reich in dem Sinne gegeben, dass die Unternehmen, die ganz besonders natürlich in solchen Bereichen wie dem Onlinehandel, aber auch in der Pharmaindustrie in vielfältiger Weise ihre Gewinne steigern konnten und diejenigen, die reich waren, noch reicher geworden sind, sondern auf der anderen Seite sind Arme eben noch ärmer geworden. Denken wir an das Kurzarbeitergeld, wer eben dann 60% oder 67%, wenn er Kinder hatte, an Kurzarbeitergeld bekam, bezogen jetzt auf den Nettolohn. Dann kann man sich vorstellen, dass jemand, der im Niedriglohnsektor arbeitete und nun nur 60% oder 67%, je nachdem, ob er Kinder hatte oder nicht, von diesem Lohn erhielt, dass das dann Armut bedeutete. Und so haben natürlich vor allen Dingen diejenigen gelitten unter der Pandemie, die schon vorher arm waren oder zumindest ein hohes Armutsrisiko trugen. Also ich denke jetzt sowohl an Wohnungs- und Obdachlose, ich denke aber auch an Geflüchtete, an Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften lebten. Das gilt auch für Strafgefangene zum Beispiel. Das gilt aber auch natürlich jetzt, was das höhere Infektionsrisiko angeht, zum Beispiel für die Werksvertragsarbeiter in der Fleischindustrie, die dann auch häufig sehr enge Wohnverhältnisse hatten und zusammengepfercht häufig mehrere Personen in einem Zimmer hausten. Die haben sich nicht nur leichter angesteckt, sondern die waren auch vorher schon im Armutsbereich und wurden jetzt von der Pandemie natürlich sozial noch stärker getroffen, als das der Fall war. Auf der anderen Seite sind viele, denen es vorher schon relativ gut ging, meinetwegen diejenigen, die im akademischen Bereich tätig waren, die konnten ins Homeoffice gehen, die konnten auch von ihren Wohnverhältnissen her viel besser mit der Pandemie fertig werden. Das gilt auch für die Kinder, die dann ein eigenes Kinderzimmer hatten, auch WLAN und digitale Endgeräte. Wenn das Kind im Hochhaus mit der Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebte, kein WLAN hatte und auch kein Endgerät, dann wurde es womöglich ganz vom Unterricht abgehängt und hat eben noch weniger Bildungschancen gehabt, als das ohnehin schon der Fall war. Also da sieht man, dass die Ungleichheiten in der Gesellschaft schon vorher bestanden haben, aber sie sind deutlicher sichtbar geworden. Ich glaube, für viele Menschen auch zum ersten Mal, dass es eben ein hohes Einkommen oder auch Vermögen dazu führte, dass man anders wohnte und das wiederum sich aber auch direkt auswirkte auf die entsprechenden Bildungschancen der Kinder. Das ist wahrscheinlich vielen Menschen da überhaupt zum ersten Mal klar geworden, obwohl es natürlich auch schon vorher der Fall war. Das ist auch so eine Hoffnung, die ich habe, dass sich vielleicht manche dieser Erkenntnisse jetzt in politisches Handeln umsetzen und nicht verschüttet werden, obwohl nach der Finanzkrise 2007, 2008 sind ja die Erkenntnisse, dass man zum Beispiel Banken stärker regulieren muss, um einen Crash des Finanzsystems zu verhindern. Diese Erkenntnisse sind ja schnell wieder der Alltagsnormalität gewichen und haben sich nicht lange gehalten.
Sie sagen also, dass die relative Armut und die absolute Armut jetzt bezogen auf Deutschland gestiegen ist.
Das kann man auch an Daten und Fakten festmachen, also die Armutsrisikoquote, wie das heißt. Also das heißt, der Anteil der Menschen, die weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Das ist die offizielle Definition der relativen Armut oder des Armutsrisikos oder Armutsgefährdung durch die Europäische Union. Der Anteil der Menschen, die also weniger als 1.126 Euro im Monat haben, wenn sie alleinstehend sind, der ist gestiegen von 15,9% im Jahr 2019 auf 16,1% 2020, also im ersten Corona-Jahr. Und diese 16,1%, das sind übrigens 13,4 Millionen Menschen, ist ein Rekordstand an Armut, den wir in Deutschland in diesem Jahrtausend verzeichnen.
Wenn in einer Gesellschaft auf der einen Seite Menschen immer ärmer werden, gibt es auch eine Gruppe von Menschen, die auf der anderen Seite immer reicher werden.
Ja, das nenne ich einen Paternoster-Effekt. Also die einen fahren nach oben, diejenigen, denen es vorher schon gut ging, sind in der Pandemie dann manchmal sogar noch reicher geworden und umgekehrt die, die unten waren oder eher im unteren Bereich, die sind noch tiefer in den Keller gefahren. Und das kann man sich ganz gut vergegenständlichen an dem Beispiel, dass viele Menschen, sei es, dass sie nur Kurzarbeitergeld bezogen, aber sei es auch, dass sie im ersten Lockdown Geschäftsaufgaben verzeichneten, Solo-Selbstständige, die plötzlich keine Einkünfte mehr hatten, die haben aufgrund dieses Einkommensverlustes häufiger beim Discounter gekauft und die Eigentümer solcher Ketten wie Aldi Nord und Aldi Süd, die sind noch reicher geworden. Dieter Schwarz, der reichste Mann der Bundesrepublik, Eigentümer von Lidl und Kaufland, ist nach Angaben des US-Wirtschaftsmagazins Forbes während der Pandemie um 7,5 Milliarden US-Dollar reicher geworden. Also das heißt, dass die Pandemie wie ein Paternoster gewirkt hat, das hatte strukturelle Gründe und das bezeichne ich dann eben mit diesem Fachbegriff der Polarisierung. Deshalb heißt das Buch »Die polarisierende Pandemie«.
Wenn Unternehmen aufgrund von Krisen, sei es die Pandemie oder jetzt der Ukraine-Krieg, über die Maßen dazu verdienen, dann sollte man die höher besteuern.
Ich bin der festen Überzeugung, dass sich jetzt die Kardinalfrage stellt, wer die Kosten der Pandemie trägt, wer die Schulden abträgt. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Friedrich Merz hat, bevor er Vorsitzender der CDU und der CDU-CSU-Bundestagsfraktion wurde, schon gesagt, alle staatlichen Leistungen, also Transferleistungen, Sozialleistungen gehörten auf den Prüfstand. Das ist, denke ich, die eine Variante, die man beobachten kann. Ich fürchte, dass die Zeitenwende im rüstungs- und militärpolitischen und auch energiepolitischen Bereich, dass die möglicherweise zu einer sozialpolitischen Zeitenwende führt, dass man also die Kosten der Pandemie auf die Schultern der Ärmsten verlagert und durch Kürzungen im Wohlfahrtsstaat dafür sorgt, dass sich die Schulden des Staates reduzieren. Eine andere Möglichkeit wäre, die wohlhabenden Reichen und Hyperreichen, wie ich sie nenne, zu belasten. Und dazu würde dann gehören zum Beispiel ein Lastenausgleich, eine Vermögensabgabe, so wie das 1952 nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht worden ist, um dadurch so einen Ausgleich für diejenigen zu schaffen, die als Vertriebene ihr Vermögen verloren hatten, hat man auf die großen Vermögen eine Abgabe erhoben über einen langen Zeitraum, mussten die über 30 Jahre 50% abtragen. Und das ist natürlich heute etwas, was zum Beispiel von Christian Lindner als Enteignung bezeichnet wird. Es wäre aber nur ein Akt der Solidarität, wenn jetzt diejenigen, die profitiert haben von der Pandemie, wenn die auf welche Art auch immer über eine neue Steuer, eine Vermögensabgabe oder auch durch die Anhebung von bestimmten Steuersätzen, was aber die FDP alles verhindert in dieser neuen Ampelkoalition, dass auf diese Art und Weise dafür gesorgt würde, dass die Polarisierung auch wieder sozial ausgeglichen wird. Ich sehe aber nicht anhand der politischen Kräfteverhältnisse und auch angesichts der neuesten Wahlergebnisse bei Landtagswahlen, die ja die Union auch letztlich gestärkt haben, sehe ich nicht, dass auf diese Art und Weise jetzt Veränderungen in der Landschaft stattfinden, in der politischen Landschaft, sondern ich fürchte, dass sich die Polarisierung fortsetzt, weil ja zum Beispiel inflationäre Tendenzen jetzt aufgrund des Ukraine-Krieges und des Wirtschaftskrieges, der jetzt als Antwort darauf gegen Russland geführt wird, da werden wir ja verstärkt mit Teuerungswellen zu tun haben, die wiederum die Armen hauptsächlich treffen, weil sie sich abspielen im Bereich der Haushaltsenergie und der Nahrungsmittel. Und wenn dieser Trend, der sich bei der Pandemie gezeigt hat, eben auf diese Art und Weise sich fortsetzt, dass auch da wieder die einen reicher werden. Ich denke jetzt ganz besonders an die Eigentümer von Rüstungsaktien, zum Beispiel des größten Rüstungskonzerns Rheinmetall, ist eben nicht so, wie sowohl Christian Lindner als auch Robert Habeck gesagt haben, dass alle ärmer werden oder alle Verlierer des Krieges sind. Nein, es gibt wie in der Pandemie Verliererinnen und Gewinner. Und wenn die Gesellschaft diesen Polarisierungseffekt nicht aufhängt und nicht dafür sorgt, dass auf der einen Seite durch verstärkte Sozialleistungen und Hilfen für die Ärmeren und auf der anderen Seite durch steuerpolitische Maßnahmen, was die Abschöpfung von Reichtum bei den anderen angeht, wenn die Gesellschaft nicht dafür sorgt, dass ein ausgleichendes Element stattfindet, dann wird die Gesellschaft mehr und mehr auseinanderfallen und dann wird eben das, was alle etablierten Parteien beschwören, nämlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, dann wird das mit Sicherheit nicht möglich sein.